Himmlischer Vater, bitte gib du uns jetzt offene Ohren, im Kopf, aber auch im Herzen, um dein Reden zu verstehen, um es anzunehmen und um es auch später im Alltag umzusetzen. Amen.
Danke, Joel. Normalerweise bin ich um die Zeit am Sonntagmorgen in Rieche, in der Freien Evangelischen Gemeinde, jetzt mit meiner Familie zusammen seit 6 Jahren in Rieche, dort im Pastorenteam, verantwortlich für Kleingruppenarbeit, für Seelsorge und für Seniorenarbeit. Wenn ich so über meine Schwerpunkte, wenn ich das so kurz skizziere, dann habt ihr schon so einen kleinen Eindruck von dem, mit wem ihr es zu tun habt. Seelsorge, Kleingruppen, Senioren, das verrät schon einiges, auch über meine Person. Bin 51 Jahre alt, gehört zu den jungen Senioren. Wir waren vorher 12 Jahre in der Freien Evangelischen Gemeinde in Birsfelden. Bin also sehr vertraut, auch mit der Region und auch nicht zum ersten Mal hier bei euch. Und ich komme immer wieder sehr gern in die FEG in Leimenthal. Dann, ich mag mich immer wieder erinnern an diese Zeit, Anfang der 90er. Ich war damals Student an der STH, damals schon in der FEG in Birsfelden. Das war so die Gründungszeit von eurer Gemeinde. Und schweren Herzens, aber mit voller Überzeugung, haben wir damals 2 Familien ausgesandt von Birsfelden hier nach Terwil. Und das waren Kaderlis und Busas. Und das gehörte so in die Zeit der Grundsteinlegung eurer Gemeinde. Und wenn man das so erlebt hat als Student, als junger Mann, ja, das verbindet einfach nicht nur mit der Region, sondern auch so mit der geistlichen Situation der Gemeinden. Ich bin auch immer noch mit der Gemeinde in Birsfelden verbunden. Und so stehe ich jetzt heute Morgen vor euch. Thema Vertrauen, ja. Thema Israelreise, ja. Und sind wir doch miteinander gespannt, was der Herr da mit uns vorhat. Vertrauen, das ist nicht immer so wie in dem Gedicht, das hat das gut gefallen am Anfang, aber Vertrauen ist nicht immer so auf einer Linie mit zur Ruhe kommen. Manchmal führt Gott uns durch Zeiten, wo alles nochmal ganz neu aufgewühlt wird und wo es richtig hart auf hart kommt und wo Dinge aufbrechen müssen, das genaue Gegenteil von zur Ruhe zu kommen, in den Stürmen unseres Lebens, in den Herausforderungen. Und das sind manchmal die göttlichen Momente mit uns, wo es dann nochmal einen Entwicklungsschritt nach vorne gibt, auch in Sachen Vertrauen. Es hat so viel mit unserem Herzen zu tun und unser Herz ist manchmal ein sehr bockiges Ding. Ich sage nicht, dass Gott der ist, der die schweren Dinge erfindet, um uns Lasten aufzulegen. Aber manchmal sind es die schweren Dinge im Leben, die er gebraucht, dass mit unserem Herzen etwas passieren kann. Und sind wir uns heute Morgen bewusst, wenn in unserem Herzen nichts passiert, wenn da nichts aufbricht, dann kommen wir nicht weiter mit dem Thema Vertrauen. Dann haben wir uns einfach ein paar schöne Gedanken gemacht. Aber das Ziel von Jesus mit uns heute Morgen, das ist ein anderes. Es geht nicht um schöne Gedanken, es geht nicht um Reisebericht. Es geht darum, er sagt, hallo, ich bin da und ich habe einen Weg mit dir. Und ich kenne deine Situation und ich weiß, wie sehr du gerne auf andere Dinge setzt. Aber ich bin jetzt hier, um dich zu lehren, dass es das wirklich bringt, wenn du auf mich lehrst, sagt Jesus Christus. Das ist zumindest seine Meinung. Ich habe ihn nicht zitiert, aber das ist das, wofür er gerade steht. Er kommt vom Vater in unsere kleine Welt, um uns zu zeigen, er macht sich solidarisch mit uns. Er steht auf unserer Seite. Das Wort Gottes wird Fleisch, verstehbar, greifbar, mitfühlend, mitleidig. Und das ist die Botschaft von heute Morgen. Ich bin mit dir, dein Gott. Und egal, wo du stehst, vielleicht auch noch in großer Ablehnung, vielleicht wirst du manches nicht verstehen, von dem ich sage, weil ich mich immer noch zu fromm ausdrücke. Aber ich sage dir, dieser Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der ist lebendig und der klopft heute Morgen bei deinem Herzen an und möchte dir sagen, es lohnt sich, nochmal neu dich auf mich einzulassen und nochmal neu danach zu fragen, was es heißt, mir zu vertrauen. Das ist unser Gott. Ich lese einige Verse zum Thema Vertrauen. Das ist unsere Bibelstelle heute Morgen aus dem Buch der Sprüche, Altes Testament, Kapitel 3. Aber bevor ich das tue, noch ein kurzes Gebet. Jesus Christus, wir rufen deinen Namen an. Wir haben das getan im Lobpreis. Wir haben das getan im Gebet. Wir tun es auch jetzt. Öffne unsere Herzen, auch unseren Verstand. Auch wenn wir jetzt gleich hören werden, dass dieses Ding, der Verstand, nicht das ist, auf das wir setzen sollen. Aber öffne uns Verstand und Herz für deine Wahrheit. Deine Wahrheit macht frei. Und deine Freiheit stellt uns in diesen Raum hinein, in dem wir in die Lage versetzt werden, dir vertrauen zu können. Das wirke du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen. Amen. Das Buch der Sprüche gehört so zur Weisheitsliteratur im Alten Testament. Kapitel 3 verrät uns sehr viel zum Thema Weisheit, aber auch zum Thema Vertrauen. Und ich lese Kapitel 3, 5 bis 8, weil ein Teil, es war Vers 5 und 6, wurde mir vor meiner Israelreise, das war übrigens im März und April diesen Jahres, das ist noch relativ frisch, und irgendwann so im Januar, Februar gab mir jemand so ein Bibelverskärtchen. Und auf diesem Bibelverskärtchen stand ein Wort aus Sprüche 3, nämlich: Vertraue deinem Gott von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und als er mir das so gab, da war mir bewusst, mit diesem Wort werde ich aufbrechen nach Israel, auf meine Reise. Und so war das dann auch. Ich hatte dieses Kärtchen dabei, nicht nur das Kärtchen, sondern auch diese Bibel. Ist ein bisschen klein, ich brauche da meine Lesebrille. Aber für unterwegs ideal, wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist, ideal zum Mitnehmen, diese Bibel. Und eben im Zusammenhang hört sich das so an. Elberfelder Übersetzung ab Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn. Man kann es auch dort lesen, das ist wunderbar. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Auf allen deinen Wegen. Und er wird gerade machen deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Es wird Heilung sein für deinen Nabel oder, bessere Übersetzung hier, Körper. Es wird Heilung sein für deinen Körper und Erquickung für deine Gebeine. Ein wunderbares Wort. Und es fängt an mit dem Wort Vertraue. Ich nehme Bezug zu diesem Wort, ich lege das aus, aber am Anfang ein paar Bilder. Das hat sich jetzt so bewährt auch, dass es so ein bisschen mehr noch Gespüre gibt für das, wie ich dort auch unterwegs war. Warum habe ich diese Reise überhaupt gemacht? Es war für mich eine Auszeit von 2 Monaten. Und nicht zufällig, dass ich nach Israel gegangen bin, das war ein springender Punkt von der Reise. Ihr müsst euch vorstellen, für mich war das erste Mal, dass ich nach Israel gereist bin. Aber als Theologe, als Pastor bin ich seit vielen Jahren, bald Jahrzehnten, bin ich mit diesem Thema unterwegs, oder? Ich kann die Bibel aufschlagen, egal auf welcher Seite, egal ob Altes oder Neues Testament. Das Thema Israel springt mich dort immer an. Und natürlich, ich habe es da studiert, ich lehre, ich verantworte das, was in unserer Gemeinde geschieht, lehrmäßig, muss mich damit auch automatisch auseinandersetzen mit verschiedenen Meinungen zum Thema Israel. Ich bin mir bewusst, es ist ein Thema, wo polarisiert, das ist jetzt heute Morgen nicht mein Schwerpunkt. Ich war immer mit dem Thema unterwegs. Natürlich habe ich mir meine Meinungen auch gebildet. Ich sage ja etwas selbstbewusst, natürlich lege ich meine eigene Meinung auch immer wieder auf den Prüfstein, auf den Altar Gottes und sage, hey, du darfst mir da auch nochmal neu reinquatschen. Aber ich war mir immer wieder so bewusst, irgendwas zog mich in dieses Land hinein und Gott hat wie zu mir gesprochen, hat mir das aufs Herz gelegt. Das gehört einfach nochmal zu deiner Lebensreise dazu, dass du wirklich auch das Land selber kennenlernst und nicht nur drüber liest, nicht nur drüber lehrst. Und so verschiedene Umstände haben einfach dazu geführt, dass in diesem Jahr das möglich war, dass ich mich für 2 Monate einfach mal davon stehlen konnte, Gemeinde und Familie zurücklassen konnte und diesen Traum realisieren konnte. Für mich war wesentlich neben dem Thema Vertrauen, dass ich das Land und die Leute kennenlernen wollte. Deswegen habe ich für mich ausgeschlossen, dass ich mich irgendwie einer organisierten Reise angeschlossen habe, sondern bin auf eigene Faust mehr oder weniger los mit Rucksack und Zelt. Und da gibt es den Israel National Trail, den Schwil Israel, der verläuft ganz im Süden, von ganz im Süden im Elat am Roten Meer bis ganz im Norden, fast auf die Golanhöhen. Ein nationales Projekt, gibt es seit 10, 15 Jahren erst, relativ neu, recht unbekannt, nicht so touristisch überfrachtet wie zum Beispiel der Jakobsweg in Spanien, also noch sehr einsam auch, über 1000 Kilometer von Süden nach Norden. Manche laufen ihn auch von Norden nach Süden, aber ich bin ihn von Süden nach Norden gelaufen. Mit dem Ziel, wirklich die Menschen im Land kennenzulernen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wie denken sie, wie ticken sie, was haben sie auf ihrem Herzen für ihr Land, für ihre Religion? Das war so eins meiner Ziele. Und außerdem liegt mir das, mit Rucksack unterwegs zu sein. Meine Frau und ich, wir wandern von Herzen gerne. Ich habe auch gewisse Erfahrungen so mit draußen übernachten und so. Das war also mein Projekt. Aufgeteilt in drei Abschnitte. Das ist ein Blick aufs Rote Meer. Meine erste Nacht im Zelt, dort direkt am Strand. Dort bin ich gestartet in Elat und war dann fast vier Wochen alleine unterwegs. Ausschließlich in der Wüste, im Negev. Der zweite Teil in Arad, eine Touristenstadt, so nah beim Toten Meer liegt. Da kam ein lieber Freund von mir aus der Gemeinde in Riehre, haben uns dort getroffen und sind dann von dort zwei Wochen miteinander, Jüngerschaft, Freundschaft, miteinander unterwegs gewesen, auch wandernd auf dem National Trail von Arad, so in einem großen Bogen Richtung Westen zuerst, so um die Westbank drumherum bis Jerusalem. Und das war so mein erstes größeres Ziel, Jerusalem. Dort ist er dann wieder, hat mich wieder verlassen und ich bin nach Tel Aviv und da begann dann der dritte Teil meiner Reise zusammen mit meiner Frau. Wir sind dann ganz in den Norden gefahren und sind dann umgekehrt gelaufen auf dem National Trail von ganz im Norden dann zurück wieder nach Süden. Habe nicht den kompletten Israel National Trail gelaufen, aber den größeren Teil in diesen zwei Monaten. Jetzt ein paar Bilder. Start in Elat. Ich mag mich noch gut erinnern. Ich bin also am 1. März bin ich geflogen. Am 2. März kam ich dann in Elat an. Ich hatte noch ein paar Sachen zu organisieren. Mietauto, habe mich mit jemand getroffen, der hat eine Firma, der macht so Wüstenexkursionen und unter anderem organisiert er das Wasser in der Wüste für die, die diesen National Trail laufen. Das nennt man Water Cachen. Ich habe mich mit dem getroffen, habe das organisiert, besprochen, wo diese Depots sind, habe dafür bezahlt und das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Aber so dann am zweiten Tag kam ich in Elat an und ich empfehle das sehr. Du hast gesagt, ich soll das nach unten drücken und dann funktioniert das. Tut es aber nicht. Mache ich was falsch? Was ist es? Ah, ja, also vom Fehler redet man nicht. Ah, schon, alles klar. Ja, hat schon funktioniert. Ja, wunderbar. Also das ist Elat. Ich empfehle jedem, der Israel bereist und es schafft, bis ganz in den Süden zu kommen, Elat. Elat ist keine schöne Stadt, aber wer dort ankommt, sollte unbedingt das Shelter besuchen. John und Judy Pax haben dort vor über 30 Jahren ein Hostel gegründet. Das ist hier der Innenhof von diesem Shelter-Hostel. Das sind zwei wunderbare Menschen. Die sind noch älter als wir und hatten das einfach vor 30 Jahren auf dem Herzen, eine Herberge zu schaffen für junge Menschen, die damals aus der Hippie-Bewegung, die oftmals so von Westeuropa über Israel nach Indien unterwegs waren. Und sie haben dieses Shelter, übersetzt Schutzdach, Obdach gegründet. Und viele Menschen sind bei ihnen erst gestrandet und haben dann dort zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden. Und sie haben das Herz am rechten Fleck und haben heute immer noch dieses Shelter. Und ich habe also am Mittag da, am zweiten Reisetag habe ich das Auto wieder abgegeben und ich wusste, jetzt breche ich so meine meine Zelte ab in der Zivilisation und mein eigentliches Zelt werde ich jetzt aufbrechen. Ich wusste, die nächsten Wochen werde ich jetzt im Zelt übernachten. Ich dachte, jetzt gehe ich nochmal in das Shelter, schaue mir das an, treffe vielleicht noch ein paar coole Leute und dann geht's los. Der Plan war dann, mit dem Bus zur ägyptischen Grenze zu fahren, dort dann die erste Nacht am Wasser und dann am nächsten Tag, am 3. März, dann in die Wüste aufzubrechen. Ich dachte, so meinen letzten Kaffee, letzte Genuss von Zivilisation, das habe ich jetzt im Shelter. Und dann geht es dann am nächsten Morgen los. Und dann saß ich dort, genau dort, das ist mein Rucksack, aß noch so meine letzten Ovomaltine-Kekse, saß vielleicht 5 Minuten da, machte mir einen Kaffee und dann kommt jemand rein, der heißt Arthur. Und wir kommen so ins Gespräch und ich stelle fest, ursprünglich aus Holland, der sprach wunderbar Deutsch, ich dachte so mit meinem Englischen, das hat noch Zeit genug, jetzt reden wir erstmal Deutsch. Und es begann ein Gespräch, wo sich über 2 Stunden hinzog. Warum erzähle ich das? Ganz zu Beginn meiner Reise, also ich wusste, wenn ich diese Mauern hinter mir lasse, dann kommt nichts mehr außer Wüste, schickt mir Gott diesen Mann über den Weg. Und es war aber nicht so, dass er jetzt irgendwie mir diente oder so, sondern es entwickelte sich ein Seelsorgegespräch und er schüttete mir sein Herz aus und erzählte mir, weißt du, ich war, als ich noch in Holland war, war ich bei einer Special Forces der NATO-Truppen und war ganz im Norden von Norwegen eingesetzt und was viele nicht wissen ist, dass es im Kalten Krieg auch einen heißen Krieg gab und man dort wirklich aufeinander geschossen hat, NATO-Truppen und russische Truppen, ganz oben in Norwegen, ganz am Norden. Und ich habe dort, und dann schüttet er mir sein Herz aus und sagt, ich habe dort so viel Leid gesehen. So viele meiner Kameraden sind dort gestorben oder schwer verwundet worden. Und ich habe das wie irgendwo hingeschoben. Und jetzt ist mein eigener Sohn in der israelischen Armee, in der Sanitätseinheit im Libanon. Und als der syrische Krieg an der Grenze zum Libanon, als der syrische Krieg ausbrach vor ein paar Jahren, das ist nicht so bekannt, da haben die Israelis haben viele schwerst verwundete syrische Soldaten aufgenommen in ihr Land, in ihre Hospitäler und haben sie dort gesund gepflegt. Und sein Sohn war dabei. Und jetzt besucht er seinen Sohn und erlebt das dort. Sein Sohn erzählt ihm über diese schrecklichen Dinge und was passiert. Das, was tief unten im Herzen verschüttet war, kommt alles wieder hoch. Und das veranlasst diesen Arthur dazu, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und Gott legt ihm aufs Herz, er war auch so ein Wüstenguide, ist auch ein Wüstenguide, er legt ihm aufs Herz, so mit seinen Exkursionen in die Wüste, mit Pferden und so weiter, das als therapeutisches Projekt aufzubauen. Und er realisiert, da wo seine eigenen Verwundungen wieder hochkommen, dass er selber erstmal Heilung braucht. Und auf diesem Weg ist er jetzt unterwegs, ein wunderbarer Mensch. Er lebt mitten im Negev, mitten in der Wüste und Gott hat mit ihm einen Heilungsprozess angefangen. Gott lehrt ihn zu vertrauen, nicht auf Pferde und Abenteuer und Auto, das macht er weiterhin, sondern auf ihn zu vertrauen. Er ist der Herzensheiler. Aber ein harter Weg, den er gehen musste. Er führt uns beide dort zusammen. Ich habe meinen Weg noch nicht ganz betreten, und der Herr zeigt mir, das hat einen Sinn, dass du hier bist. Und zwar von Anfang an, das macht Sinn. Ich habe etwas vor mit dir auf dieser Reise, da wird noch mehr passieren. Das ist nur der Anfang. So bin ich gestartet. Und dann, es war dann der 3. Tag, hoch über dem Timna-Park. Israel-Reisende kennen das, Timna, wer im Süden ist, besucht den Timna-Park. Morgens um 8, um 6 Uhr bin ich da gestartet und da bin ich auf dem Mount Timna. Wer war schon mal auf dem Mount Timna? Oh, wer war schon mal im Timna Park? Wer war schon mal in Israel? Aha, okay, gut. Also beim nächsten Mal Israel ganz in den Süden fahren und mal auf dem Mount Timna klettern oder zumindest den Park besuchen. Übernachtet habe ich in diesen Night Camps So sah das aus. Nightcamp ist kein Campingplatz, sondern das ist von der israelischen Behörde ein autorisierter Platz zum Übernachten. Also da hat es keinen Wasserhahn, da hat es auch keinen Müllkübel, da hat es auch, ihr seht, was es da hat, oder? Viel Wüste. Oder so, ein paar Wochen später, nicht mehr ganz so blass. Das ist in der Nähe von Mizpe Ramon, relativ bekannt. Da erkennt man nicht, dass es der Wanderweg ist. Ich habe hier sicher auch einen Pointer. Ist das der grüne Knopf? Nicht, dass ich den falschen drücke. Ah, weißt du nicht. Ich probiere es mal. Nee, Pointer. Alles egal. Also, da wäre das Wanderzeichen. Also, bei uns in der Schweiz gäbe es hier Seile und so Tritteisen und das wäre alles gesichert. Und hier, und das habe ich gelernt, wenn ich da oben dann so an der Klippe stehe, also geschätzte Höhenmeter, vielleicht 50 Meter insgesamt, dann spürt man das Adrenalin. Und was ist dann hilfreich? Erstens, keine Panik. Also der Verstand kommt hier ein bisschen schlecht weg in Sprüche 3, aber es ist manchmal trotzdem gut, den Verstand zu gebrauchen als gute Gabe Gottes, einfach nicht aus Panik heraus zu handeln, also zum Beispiel wieder zurückzurennen nach dem Motto, da komme ich ja nie im Leben lebendig unten an, oder nach dem Motto, schnell runter, je schneller, desto besser habe ich es hinter mir, sondern einen kühlen Kopf bewahren und überlegen, welche Optionen habe ich, bevor ich irgendwas mache. Und zweitens, beten. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Pastor bin oder am Predigen bin, sondern weil das ein unglaublich starkes Paar ist miteinander. Das habe ich gelernt in der Wüste. Kühlen Kopf bewahren und das Angesicht vom Herrn suchen. Und so bin ich dann darunter gekommen und zwar völlig heil. Ich bin nur einmal gestürzt, da sage ich nachher vielleicht noch was dazu, und bin fast völlig unversehrt durch diese 2 Monate gekommen. Und so war es dann auch hier. Wunderschöne, total abwechslungsreiche Wegführungen. Das ist, ist einer der bekanntesten Canyons, der Barak Canyon. Auch da sieht man wieder das Wanderzeichen. Da weiß man vorher nie, wenn man so 1-2 Tage vorher unterwegs ist, weiß man vorher nie, ist der voll Wasser gelaufen oder ist er nicht voll Wasser gelaufen. In meinem Fall war er völlig trocken, war nicht schlecht, hat mich gefreut. Aber hinter mir, so 2-3 Tage hinter mir, kam eine Gruppe, mit denen war ich nachher sehr eng unterwegs und befreundet fast. Die haben mir dann berichtet, sie mussten dort hüfthoch durchs Wasser warten, vollgelaufen. Dann ist irgendwo ein Gewitterregen, es ist eine Steinwüste, da versickert nichts, das läuft immer an den tiefsten Punkt. Und das ist einer der tiefsten Punkte. Und dann geht es darum, zu schwimmen. Und das musste ich nicht so oft. Also ich musste auch mal ins Wasser springen, aber hier blieb ich davor verschont. Wunderschöne Naturaufnahmen. Wer meint, Wüste wäre immer gleich, 4 Wochen immer dasselbe, der ist völlig falsch gewickelt. Also ich kenne sonst Wüste überhaupt nicht, aber der Negev ist so abwechslungsreich. Und da schlägt einem das Herz oft höher und man lobt einfach Gott über seine Größe und seine Freude an Schönheit. Ich habe ja gesagt, das war eins meiner Ziele, Israelis zu treffen, die auch dort unterwegs sind. Und ich habe das nicht einmal erlebt, dass man da nicht zum Kaffee eingeladen wird. Gastfreundschaft, ein riesiges Thema in Israel. Und die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, mit 2 von denen habe ich jetzt noch Kontakt und mit vielen anderen, ich muss einfach sagen, es sind wunderbare Menschen. Zu 90% trifft man da in der Wüste junge Israelis, die haben gerade ihre 3-jährige Militärzeit hinter sich, machen eine Auszeit, so wie unsere jungen Leute das auch machen. Die reisen um die ganze Welt, aber die Besten, die laufen den Israel National Trail. Und mir hat vor meiner Reise, da traf ich einen Israeli, der hat mir gesagt, Frank, Israel ist ein sicheres Land, du musst keine Angst haben. Und ich lege nicht meine Hand ins Feuer für die Menschen, denen du in den Städten begegnest. Aber ich sage dir, die Menschen, die auf dem Israel National Trail unterwegs sind, denen kannst du vorbehaltlos vertrauen. Und das hat sich bestätigt, das habe ich so erlebt. Junge Menschen, wo man sofort spürt, mit denen kann man auch durch die Wüste wandern. Wunderbare Erfahrungen. Immer wieder auch bei den seltenen, schattigen Plätzen, das täuscht jetzt hier, das kann sein, dass man 8 Stunden am Tag durch die Sonne läuft und es gibt einmal so eine Möglichkeit, dort zu sitzen. Und da macht man natürlich dann ein Foto, das ist klar. Oder hier in einem weiteren Nightcamp, wenn dann die Sonne untergeht und wird es schnell dunkel, es wird dann schnell kalt. Und es ist dort umgekehrt wie hier, wenn es hier Abend wird, dann legt sich der Wind. Und wenn es dort Abend wird in der Wüste, dann gibt es heftigen Wind, manchmal sturmartigen Wind. Aber da war gerade ein ruhiges Plätzchen, muss ich feststellen. Sonst sähe das nicht so relaxed aus. Manchmal habe ich dann auch übernachtet bei sogenannten Trail Angels. Das ist so das Prinzip von Couchsurfen. Kennen das ja auch in unseren Breitengraden. Menschen, die so entlang von dem National Trail wohnen und einfach sagen, mein Haus ist dein Haus. Seid willkommen und seid mein Gast. Das sind fast alles Leute, die irgendwann mal den Israel National Trail selber gelaufen sind und gesagt haben, das, was ich dort erlebt habe, an Gastfreundschaft, an Hilfsbereitschaft, das gebe ich jetzt einfach weiter an andere Menschen. Und so alle paar Tage mal eine Dusche ist nicht so schlecht. Oder natürlich auch die Notwendigkeit, Lebensmittel nachzukaufen. Alle 3-4 Tage ist das super, wenn es solche Gelegenheiten gibt. Das war hier Midrashet, Ben Gurion oder manches, der Kibbutz heißt Steboker. Und da sieht man dann so die Verbundenheit unter den Hikern. Ja, und ich war halt schon immer so die Attraktion als Schweizer. Ich habe mich manchmal nicht getraut, mich als Deutscher auszugeben. Bin auch schon über 20 Jahre in der Schweiz. Dann darf man sagen, ich komme aus der Schweiz, oder? Aber vor allem so als Opa, ihr seht ja, die sind alle Mitte 20, war ich da so die Attraktion, aber voll reingenommen in diese Hiker-Gemeinschaft. Paul Stalder, Kollege aus Riehre, mit dem ich dann 2 Wochen unterwegs war, dort auf Masada, diese Festung. Da wurde es dann auch so ein bisschen touristischer, wir haben uns das Tote Meer angeschaut. Sonnenaufgang morgens um 6 irgendwann auf Masada. Im Hintergrund so der südlichste Ausläufer dann vom Toten Meer. Ich habe dann Jerusalem erreicht und also Paul ist dann wieder zurück in die Schweiz. Und ich habe, das war auch eine mega tolle Erfahrung, ich habe dann eine Familie besucht, die haben wir vor einem Jahr ausgesandt als Fekrehe. Sie machen dort ein Arabischstudium, haben es total auf dem Herzen, unter Flüchtlingen zu arbeiten und leben dort in Jordanien. Ich bin über die Allenby Bridge rüber, war einfach nur 2 Tage bei ihnen, Samuel und Liz Heffelfinger aus Rehe, und habe sie besucht und das war eine sehr wertvolle Begegnung. So für 2 Tage einfach mal in Jordanien in eine Missionars-Situation hineinzuschlüpfen und zu schnuppern. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig so die Aufgabe auch von Missionsteams ist in unseren Gemeinden und wie wichtig es auch ist, mal solche Situationen vor Ort auch kennenzulernen, um zu wissen, wovon wir dann reden, wofür wir beten und so. Mega wertvoll. Aber der wertvollste Tag war der 9. April 2017. Tel Aviv, Abraham Hostel. Nach 5 Wochen, so lange waren wir noch nie getrennt, man sieht's uns an, oder? Dass wir uns vermisst haben und dass das ein glücklicher Moment war, dort in diesem Eiscafé uns wieder in die Arme schließen zu können. Und dann sind wir im Norden, anderer Charakter, Wüste war vorbei und sind dort wandernd unterwegs. Makom Lachlom, Hebräisch, eine unserer Übernachtungen im Norden von Israel, in der Nähe von Nazareth. Das heißt, ein Ort zum Träumen. Und das haben wir auch gemacht. Karin hat dort ihren 50. Geburtstag gefeiert und wir haben viel geträumt und hatten tolle Zweisamkeit als Ehepaar. Makom Lachlom. Hatten wirklich eine super Zeit miteinander. Nicht mehr so auf die harte Tour Wüste und so, aber so ein bisschen touristenmäßig und auch so ein bisschen, wir haben viel genossen, gut gegessen und haben es einfach uns auch gut gehen lassen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. In modernen Übersetzungen steht dort, nicht erkenne ihn auf allen deinen Wegen, sondern denke an ihn auf allen deinen Wegen. Und da bin ich manchmal nicht so erfreut über die modernen Übersetzungen, weil das ist ein riesiger Unterschied. Wenn mich jemand auffordert, an Gott zu denken, dann fällt mir dazu eine ganze Menge ein, wie mir das gelingen kann, wie ich mich da noch verbessern kann. Aber am Ende geht es immer um mich, dass ich irgendwie irgendwas tun muss, um Gott näher zu kommen. Das wird schnell mal religiös. Und dann ist mein Kopf vielleicht voll von Gott, aber in meinem Herzen Vertrauen, da kann ich dann noch meilenweit davon entfernt sein. Aber wenn ich die wörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen nehme, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, der wird gerade machen deine Pfade, dann geht es nicht mehr um mich und mein eigenes Denken und das Drehen um mich selber und Religion. Wenn dieses Wunder geschieht, dass er sich mir offenbart auf meinem Weg, dass ich ihn erkenne, dann hat das etwas mit Beziehung zu tun, und zwar mit Liebesbeziehung. Erkennen hat im biblischen Zusammenhang eine sehr starke Dimension von Nähe und Intimität. Gott erkennen und von ihm erkannt sein, bedeutet mit ihm auch eins zu werden, unglaublich. Und wenn das geschieht auf meinem Weg, dann bin ich schon mittendrin im Thema Vertrauen. Da, wo ich Gott erkenne, da werden meine Sorgen, meine Zweifel, meine Ängste, da wird das überwunden, da ist das Potenzial für Aufatmen, das Potenzial für wieder nach vorne zu schauen, das Potenzial für aufzustehen und weiterzugehen, wenn ich ihn erkenne. Dann bin ich in einer ganz anderen Dimension drin. An einem Tag habe ich mich morgens gefragt, ich war vielleicht schon so eine Woche unterwegs, habe ich mich gefragt, Herr, was bedeutet das ganz konkret? Ich habe jetzt den Unterschied verstanden zwischen über dich nachdenken und dich zu erkennen. Aber was bedeutet das nicht nur ganz konkret, sondern was bedeutet das heute? Heute an diesem Tag, wo ich wieder mal mein Zelt abbaue, alles zusammenpacke, durchrechne, ob das Wasser reicht bis zum Abend. Und wir sind jetzt hier 10 Stunden miteinander unterwegs. Wahrscheinlich wird es wieder so ein Tag sein, wo ich außer dir niemand anderem begegne. Dann hoffentlich abends im Nightcamp wieder ein paar Hiker, aber haben jetzt viel Zeit miteinander. Was willst du mich heute lehren über dieses Wort? Ich will dich erkennen auf meinem Weg, auf den nächsten 25 Kilometern und den 10 Stunden Einsamkeit in der Wüste will ich dich erkennen. Zeig mir, was das bedeutet. Ich will dich sehen. Wo bist du? So bin ich also los. Ein wunderschöner Trail. Ich habe dann den National Trail dort auf diesen Teil für ein paar Stunden verlassen, weil ich eben einen Trail Angel abends erreichen wollte und mal wieder nötig hatte zu duschen und dann also praktisch das nächste Kibbutz angepeilt habe. Und da bin ich also über so einen Bike Trail gelaufen, wunderbarer Canyon, habe den Tag genossen und habe wirklich den ganzen Tag über wieder niemand getroffen und immer wieder über dieses Wort nachgedacht. Herr, wo bist du? Es ist ein wunderbarer Tag, heute funktioniert alles, wird wahrscheinlich mein Ziel erreichen. Dort habe ich dann Wasser und eine Dusche und mal gucken, was ich sonst noch alles habe. Aber wo bist du? Ich will dich erkennen. Ich will nicht nur bewahrt werden und mir schöne Gedanken über dich machen und Bibelverse auswendig lernen und beten. Ich will dir persönlich begegnen. Wo bist du? Und was bedeutet das konkret an diesem Tag? Und dann hat er mir, als ich dann gestartet bin, hat er mir gesagt, wenn du mich erkennst, erkennst du mich in dem, was ich dir schenke heute. Es soll ein Tag sein, an dem ich dir ein Geschenk mache. Erstens. Und zweitens, es wird ein Tag sein, wo ich dir einen Auftrag gebe. Ha? Und drittens, es wird ein Tag sein, wo du etwas verstehst, wo ich dich etwas lehren werde, was für dich wichtig ist an diesem Tag. 3 Dinge. Habt ihr das? Ich glaube, dass das etwas ist von dem Charakter Gottes, wie er sich uns zeigen möchte, wie dieses Erkennen ganz praktisch funktioniert. Er macht uns Geschenke, er gibt uns Aufträge und er lehrt uns. Und ich glaube, dass das wesentlich sein kann für dieses Erkennen. Also darfst du ihn das auch mal fragen, vielleicht gerade heute. Ich möchte dich auch erkennen. Welchen Auftrag habe ich heute? Was machst du mir heute zum Geschenk? Öffne mir die Augen für das und für dich dahinter, dass ich dir in dem begegne. So war ich den ganzen Tag unterwegs und erreiche am Abend müde und kaputt dieses Kibbutz. Zukim heißt das. Liegt ziemlich an der Nord-Süd-Verbindung, relativ in der Nähe der Straße. Zukim fand dort dann auch dieses die Übernachtungsmöglichkeit, wo ich mich angemeldet hatte, das war eigentlich eine Baustelle, stellte sich dann raus. Da waren ein paar junge Freaks, denen gehörte dort ein Stück Land, Wüste, und die sind dort dabei, eine Art Campingplatz aufzubauen. Also die Idee ist, dass Wanderer dort dann eine Dusche bekommen und ein WC und ein Dach über dem Kopf, ein Beduinenzelt, wenn es sein muss. Aber es war noch eine Baustelle. Das wusste ich auch. Sie haben gesagt, ja, wir haben so ein paar Volunteers von der ganzen Welt. Also wenn du mit wenig zufrieden bist, herzlich willkommen. Und ich war ja mit wenig zufrieden. Zur Not konnte ich immer noch mein Zelt aufbauen. Und so bin ich dort also in diese Gemeinschaft eingetaucht. Herr, was ist jetzt das Geschenk von diesem Tag? Auftrag habe ich, also war das der Bike Trail, der war wunderschön, war das der Canyon, war das, dass ich relativ schnell mein Quartier gefunden habe, war das, dass dieser blöde Hund, der mir zähnefletschend hinterhergelaufen ist, dass er mich nicht gebissen hat, was soll ich jetzt erkennen als Geschenk? Und Auftrag, Auftrag war noch nichts. Und gelernt habe ich heute, ja, vielleicht diese drei Dinge, ist es das? Habe so gedacht, ist es das? Und dann bin ich da mal so angekommen, dann war es schon dunkel, es wird ja immer sehr früh dunkel. Und dann kommt einer von diesen bärtigen Arbeitern da auf dieser Baustelle, kommt zu mir und sagt, hey, coole Sache, wir fahren heute Abend noch zu den Hot Springs in der Wüste. Kommst du mit? Und ich, ja, wie, ich hatte einen langen Tag hinter mir, morgen wieder. Was sind Hot Springs? Wie kommt ihr da hin? Wie weit ist das? Und so. Sagt er, ja, wir fahren mit dem Auto, wir sind ein paar hier von der Baustelle. Wir wollen uns einfach noch ein schöne. Da kann man so baden, das sind heiße Quellen. Und da habe ich sofort gedacht, so an Island, ne, so schöne Felsen und heißes Wasser, das sprudelt. Und dann hatte ein schönes Bild. Aber ich habe mich gefragt, kann ich mich diesen Typen anvertrauen mit ihrem klapprigen Toyota jetzt und ich selber hundemüde am Abend in der Nacht da irgendwo durch die Wüste zu fahren, um diese Hot Springs zu erreichen? Da habe ich gesagt, da könnt ihr auch was von lernen. Ich habe gesagt, ich denke drüber nach. Wir hatten noch so ein, zwei Stunden Zeit, es wurde noch gekocht. Und ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ein Geschenk, ein Auftrag, eine Lehre, irgendwie war es das heute noch nicht so. Und dann innerlich den Eindruck, fahr mal mit denen mit. Passiert nichts. Du kannst denen vertrauen, war so mein innerer Eindruck. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Und dann sind wir da durch die Wüste geholpert, so ungefähr eine Stunde, in einem Toyota mit 5 Leuten drin. Und erreichen dann diese Hot Springs von wegen Island. Das war so eine abgewrackte Industrieanlage. Und da kam so ein rostiges Rohr aus dem Boden. Und tatsächlich, wenn man den Hebel rumlegte, kam da heißes Wasser raus. Das stank ziemlich nach Mineralien, nach Eisen, nach Schwefel. Und da war das so ein großer Plastikbottich, vielleicht so 3x1,50 Meter groß, mit schlammigem Wasser drin. Das waren die Hot Springs. Und nebendran waren schon Jugendliche, vielleicht so 10, 15, die machten dort Party. So wie man bei uns auch Party macht. Lagerfeuer, da wurde irgendwas gekocht auf dem Feuer, da gingen die Weinflaschen rum und tolle Stimmung. Ich habe gedacht, na toll, Hot Springs, Schlammloch, Geschenk, Auftrag, Lehre. Und dann sind wir ausgestiegen. Und dann eine riesige Überraschung. Ich war ein paar Tage vorher, war ich schon mit so einer Gruppe Jugendlicher, habt sie vorhin auf dem Bild gesehen, war ich unterwegs und hatte sie aber 3 Tage vorher aus dem Blick verloren. Und zu dem Zeitpunkt meiner Reise hatten wir noch keine Telefonnummern ausgetauscht. Und dann denkt man einfach so als Reisender, denkt man, ja, das war's dann. Und dann steige ich dort aus und dann sind die Teil dieser großen Gruppe und ich treffe sie dort wieder nach 3 Tagen. Ein riesiges Hallo und Joche, super, hey, wo warst du die letzten 3 Tage? Ein tolles Wiedersehen. Und diese Nacht, das war ein Geschenk Gottes für mich. Du bist hier nicht allein in diesem Land. Also ihr müsst vorstellen, ich hatte furchtbar Heimweh, Sehnsucht nach meiner Frau. Und dann schickt er mir immer wieder so Leute über den Weg, boah, das, wo man sich wieder trifft, wo man sich freut, wo man was miteinander erlebt, wo man Gemeinschaft hat. Du bist nicht allein. Du bist hineingenommen in diese Gemeinschaft, ein tolles Geschenk. Auch in diesem Bottich zu sitzen, heißes Wasser, so ein bisschen Abenteuerfeeling und dann eingeladen zu sein zu einem Nacht dort, so aus diesem riesen, ich würde jetzt sagen, Jungscher Kessel zu essen und Peterbrot, selber gemachtes Peterbrot auf dem Feuer zu essen und Wein zu trinken, es lustig zu haben. Gemeinschaft, nicht allein zu sein, nicht einsam zu sein, dort auf dieser Baustelle zu schlafen, sondern Israel zu erleben, mit Israels im Gespräch, mit Israeliten im Gespräch zu sein, reingenommen zu sein, schon nach einer Woche, riesiges Geschenk. Der Auftrag? Ich habe dann beobachtet, dass es Jael, eine von diesen Hikerinnen, dass es ihr nicht so gut ging. Die stand so ein bisschen abseits. Und dann habe ich sie gefragt, hey, was ist los? Und dann dort wieder, seelsorgerliche Begegnung am Lagerfeuer. Ich hatte meinen Auftrag. Und sie erzählt mir von ihren deutschen Wurzeln, von ihrem Großvater, der das KZ überlebt hat. Und sie erzählt mir von ihren Lebensträumen, ihre Zeit im Militär. Ich erzähle ihr von meinem Glauben an Jesus, dass ich Pfarrer bin. Und es war einfach der richtige Moment. Ich musste zu diesem Zeitpunkt an diesem Schlammloch stehen. Das war mein Auftrag. Und Zeit zu haben für Jael. Und da habe ich mich gefragt, okay, also das Geschenk, wow. Mehr als das, was ich erwartet habe, den ganzen Tag über. Auftrag, das war jetzt klar. Und was lehrst du mich? Jedem Tag deines Lebens, wo du mich morgens fragst, ich möchte dich erkennen auf meinen Wegen, da mache ich dir ein Geschenk und ich habe einen Auftrag für dich und das ist die Lehre. Das war kein besonderer Tag. Das könnte jeden Tag so sein, all day. Auch daheim. Dafür braucht es keine Wüste. Ich bin derselbe. Nicht nur gestern, heute und in aller Ewigkeit, sondern auch auf jedem Kontinent dieser Welt. Ich bin derselbe. Und so möchte ich mit dir unterwegs sein. Ich möchte mich dir zu erkennen geben. Und ich habe noch viele weitere Geschenke und Aufträge und Lehren für dich auf deinem Weg. Und so wirst du mich erkennen und du wirst lernen, mir zu vertrauen, weil ich einfach der bin, der ich bin. Es gibt nur einen Grund, Gott zu vertrauen. Er ist der, der ist. Und wenn er sich mir offenbart, wenn ich das zulasse, dann wachse ich in eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm hinein. Kurze Regieanweisung. Beim Thema Israelreise verliere ich jedes Maß, was es die Zeit anbetrifft. Wir haben jetzt 8:58. Also, danke. Zum Thema Vertrauen. An einem anderen Tag war ich unterwegs und es war ziemlich am Anfang meiner Reise und ich komme so vor so eine Senke von dem Weg und das Dumme war, ein paar Tage vorher gab es dort Unwetter in Elat. Normalerweise gibt es das dort nicht, aber es gibt es eben doch. Und da war diese Senke war vollgelaufen und die war so tief, dass man sie nicht durchwaten konnte. Und schwimmen geht eigentlich nicht mit Rucksack, dann ist ja alles nass. Aber ich hatte gesehen, dass ich nicht der Einzige war, der das Problem hatte und dass es am Rand schon so, dass an diesem steilen, schlammigen Rand es einige schon geschafft hatten, dran vorbeizugehen. Da habe ich gedacht, ja, also jetzt umkehren, das wäre saublöd. Also das versuche ich auch, bin ja nicht der Erste. Und dann hatte ich es fast geschafft. Rutsch aus, stütz mich auf meinen Trekkingstock, nagelneu, Leki, und der zerbricht, und das war Carbon, der zersplittert dann in alle Himmelsrichtungen. Ich fall dann hin, das war der einzige Unfall, den ich hatte, wo glimpflich ausging mit einigen Schürfwunden, völlig voll Schlamm, ich lag dann in diesem Loch, völlig konsterniert. Bin ich dann weiter? Und habe mich gefragt, was soll das, Herr? Was soll das am Anfang meiner Reise? Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deine Leki-Stöcke, auch wenn sie 160 Euro gekostet haben und draufsteht extra strong, sondern erkenne ihn auf allen deinen Wegen und vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen. So, eine kleine schmerzhafte Lektion am Anfang meiner Reise. Und ich wusste, das ist das richtige Wort. Es geht um das. Und worauf stütze ich mich? Stütze ich mich auf mein eigenes Equipment, auf meine Vorbereitung, auf meinen Verstand, auf meine Ausrüstung, mein GPS, darauf, auf meine Kreditkarte, auf meine Adressen, die ich habe in Israel, wo ich zur Not mich, auf was stütze ich mich? Oh Herr, das kann ja heiter werden. Aber die Ermutigung war stärker. Ich habe mich dann aufgerappelt, ich bin dann auf den Berg hoch, immer noch etwas durch den Wind, und da oben waren dann drei Amerikaner und die haben gesagt, brauchst du einen Kaffee? Die haben gesehen, dass ich einen Kaffee brauchte. Kekse. Und dann saß ich da und dann konnte ich das so langsam runterfahren. Dann kamen mir Sprüche 3, Vers 5 und 6 in den Sinn. Dann habe ich gedacht, okay Herr, hier bin ich bin bereit. Hilf mir, mich auf dich zu stützen. Und was passiert, es soll geschehen in deinem Namen und ich vertraue dir. Also ich habe oft gesagt, ich vertraue dir, hilf meinem Misstrauen. Also ich glaube, hilf meinem Unglauben. Eine Lektion, ganz am Anfang meiner Reise. Und dann kam ein Tag, wo ich am Morgen noch keine Wegbeschreibung hatte für das Wasserdepot, fürs Watercache. Also das, ich hatte ja schon gesagt, das läuft so, man bezahlt dafür und dann bekommt man aufs Handy die Wegbeschreibung. Also per Text, per Bild oder auch die GPS-Koordinaten. Das ist unterschiedlich. Und in der Regel hat man das an dem Tag, wo man aufbricht, weil man weiß nie, ob da, wo man dann ankommt am Abend, ob man dann auch Handyempfang hat. Also, besser ist es, wenn man die Wegbeschreibung hat, bevor man aufbricht. Und in der Regel war das so. Und frag mich nicht, an dem Tag war das nicht so. Ich hatte einfach, also der Typ, der dafür verantwortlich war, den ich dafür bezahlt hatte, der hatte mir keine Wegbeschreibung geschickt. Da habe ich gedacht, so was mache ich jetzt. Okay, ich bin ja hier in Israel, um Vertrauen zu lernen. Und Vertrauen bedeutet, ich gehe los und weiß noch nicht um die Lösung. Ich vertraue, er hat die Lösung. Und so war ich den ganzen Tag unterwegs. So in diesem Sinne so, Herr, es ist ein Tag, wo ich lerne, dir zu vertrauen. Aber ich kann nicht. Ich habe keine Wegbeschreibung zum Watercachen. Herr, aber ich weiß ja, ich bin ja hier, um dir Vertrauen zu lernen. Aber doch nicht so. Also so habe ich es natürlich nicht gemacht. Das war dann mehr so innerlich. Aber innerlich hat sich das so abgespielt. Ein harter Tag. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Ich erreiche mein Nightcamp. Natürlich habe ich unterwegs immer mal wieder aufs Handy geguckt. Ist die Wegbeschreibung gekommen? Also überall da, wo ich Empfang hatte. Und sie kam einfach nicht. Und so erreiche ich das Nightcamp und hatte immer noch keine Wegbeschreibung zum Wasser. Und auch damit auch kein Wasser. Und das ist nicht gut. Also wenn eins nicht gut ist in der Wüste, wenn du dein Nightcamp erreichst, hast die 6 Liter Wasser aufgebaut, hast vielleicht noch 1 Liter, aber du weißt, das reicht nicht für die Nacht und schon gar nicht für den nächsten Tag, um das nächste Nightcamp zu erreichen. Und so im Laufe dieses Tages hatte ich mir einen Plan B zurechtgelegt. Plan A war, ich vertraue und der Herr hat die Lösung. Plan B war, ich schlage mich durch bis zur nächsten Straße, 4 Kilometer, die Nord-Süd-Verbindung und per Autostopp zurück nach Elat und dort hätte ich dann mein Wasser. Das war Plan B. Er hat mir gesagt, ja Herr, wenn ich ja vertraue, brauche ich eigentlich keinen Plan B. Habe aber dann realisiert, ich habe ihn ja schon, so ein Mist. Aber ich will ihn eigentlich gar nicht, aber das kriegt man ja aus dem Kopf nicht raus, oder? Ging nicht. Und bei diesem Nightcamp habe ich dann festgestellt, keine Handyverbindung. Ja, wie komme ich dann, also eben, und kein Wasser. Also doch Plan B. Und in der Zwischenzeit wurde es dann schon dunkel. Es war eine breitere Spur, ich hätte mich schon orientieren können bis zur Straße. Hatte ungefähr 2 Kilometer zurückgelegt. Also nach weit über 30 Kilometern, so die Vorstellung, nochmal 4 Kilometer bis zur nächsten Straße zu laufen, das war schon hart, ohne Wasser dann. Dann wurde es dunkel, ich setze meine nagelneue Stirnlampe auf. Es ging ungefähr 20 Sekunden, da setzt die aus, ich weiß nicht warum. Und da sitze ich da, hundeelend, fast den Tränen nahe, dann wird einem auch kalt durch die körperliche Erschöpfung im Dunkeln. Man weiß ja gut, die Straße, es ist nicht lebensbedrohlich. Du kommst schon noch irgendwie, auch im Dunkeln, irgendwie wirst du die Straße erreichen. Aber es ist schon ziemlich, eine ziemliche Herausforderung, wenn man eigentlich an dem Tag lernen wollte, Gott zu vertrauen und nicht auf Plan B zu setzen. Also da hocke ich dann, suche alle meine Anziehsachen, um nicht zu, wegen der, also wenn man dann zu wenig getrunken hat und müde ist und es dann noch kalt wird, dann das ist dann nicht mehr gut. Also ziehe mir meine Sachen an und dann sehe ich in der Ferne ein Auto, also Autolicht auf mich zukommen, so über diese Piste. Dann ging das ungefähr 5 Minuten und dann kommt er tatsächlich auf mich zu, hält an, guckt mich so an und sagt, du hast ein Problem. Und ich, ja. Ich habe noch einen anderen, der einen Notruf abgesetzt hat, 2 Kilometer von hier, den suche ich, bleib hier, wenn ich zurückkomme, dann nehme ich dich raus aus der Wüste. Und ich, wow. Wow. Und dann stellt sich raus, so war es dann auch, ging eine halbe Stunde, er kommt zurück, nimmt mich ins Auto, nimmt mich mit sich, also fuhren dann den jungen Mann, der wirklich dringend nach Hause musste, haben wir nach Elat gefahren, er nimmt mich dann mit zu sich nach Hause. Ich bekomme an dem Tag nicht mein Wasser, sondern ich bekomme das volle Programm. Dusche, ein Zeltplatz in seinem Garten, geschützt. Sein Haus war voll mit anderen Hikern, aber ich durfte mein Zelt in seinem Garten aufbauen. Da hatten 4 Männer hatten für Essen bezahlt und die haben gesagt, hey, wir haben für 4 bezahlt, aber schau mal, das Essen für 6, komm zu uns am Tisch. Komplettes Abendessen. Coole Gemeinschaft mit älteren Israelis, die trifft man sonst selten in der Wüste, also so in meinem Alter. Ich bat den Herrn um Wasser, wollte lernen, ohne Plan B durchzukommen. Und er gibt mir eine Rundumversorgung. Und ich bin dann gerade noch einen Tag länger da geblieben. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um das alles zu verdauen. Und am nächsten Tag erzählt mir Nurit, die Frau vom Zoach, der hat mich dort rausgeholt, erzählt mir, weißt du eigentlich, dass du ein gesegneter Mann bist, sagt sie zu mir. Und ich, was? Wieso? Dann sagt sie, weißt du, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass mein Mann noch mal rausgefahren ist in die Wüste? Da kam der Anruf von diesem jungen Mann in der Wüste, dessen Großmutter war gestorben an dem Tag. Und er hat gesagt, Notfall, hol mich hier raus, ich muss morgen zu Hause sein, meine Großmutter ist gestorben. Und dann sagt er so auch zu ihm, Pustekuchen, ich habe Feierabend, anstrengender Tag, ich fahre heute im Dunkeln sicher nicht noch mal durch die Wüste. Das hat bis morgen Zeit, wenn du willst. Das kostet so und so viel, ich hole dich morgen raus, aber heute fahre ich nicht mehr raus. Und das hört seine Frau im Hintergrund und sagt zu ihm, du, ich habe den Eindruck, du musst nochmal rausfahren. Und dann war das ein gehorsamer israelischer Mann, hat er gesagt, dann fahre ich halt. Und das war der Grund, warum der mich dort im Dunkeln gefunden hat. Und am Abend, also ihr könnt euch fast nicht vorstellen, was das so mit mir alles so gemacht hat. Am Abend habe ich dann gefragt, hey, kennt ihr Jesus? Ich spüre hier in diesem Haus, ist ein guter Geist. Ist das Jesus? Und dann strahlen sie so und sagen, nein, wir sind zutiefst Juden, wir sind keine Christen, aber Jesus hat von unserer Geschichte her, auch deutsche Vorfahren, hat immer einen Ehrenplatz in unserer Familie gehabt. Und dann zeigen sie mir, sie hatten eine komplette Bibel, sie hatten christliche Bücher auch auf Deutsch, Großvater auch aus Deutschland. Und da war eine Herzensverbindung da. Und für mich war einfach eindeutig an dem Tag, das war der Herr, der hat mich da rausgeholt, er hat mir diese Menschen über den Weg geschickt. Und wir können manchmal nicht aus unserer Haut und haben unseren Plan B, aber das hält ihn nicht davon ab, sich auf unserem Weg zu erkennen zu geben und uns den nächsten Schritt, Entwicklungsschritt zu führen und unser Herz aufzuknacken und dort eine neue Portion Vertrauen hinein zu versenken. Und solche Tage habe ich viele erlebt, aber wir haben eine Abmachung, ich bin schon viel zu lange. Aber es war für mich eine große Freude, euch daran teilhaben zu lassen und bei einer anderen Gelegenheit wieder gerne mal. Der Herr schenke euch die Gnade, dass ihr im Vertrauen zu ihm wachsen dürft. Amen.